Moment, da steht jetzt aber irgendwas Komisches. Das hast du dir vielleicht schon mal gedacht, wie du einen Mietvertrag oder einen Arbeitsvertrag gelesen hast. Da sind ja manchmal so Klauseln drin, wo man sich dann denkt so, Das wirkt jetzt aber irgendwie gar nicht so legal, aber was ist da eigentlich gültig und was sagt eine Anwältin zu sowas? Das finden wir heraus in dieser Folge Geld ganz einfach mit mir, Emil von Finanztipp, und diesmal nicht mit Saidi, sondern mit Britta, der Finanztipp-Rechtsexpertin. Schön, dass du da bist, Britta.
Ja, ich freue mich sehr.
Und ihr habt uns eure krassesten Klauseln geschickt aus Mietverträgen und aus Arbeitsverträgen, und mit denen werde ich Britta konfrontieren, die uns dann dazu ihre Meinung sagt, und zwar in dieser Folge Geld ganz einfach. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Ja, also wir haben ja unsere Nutzerinnen und Nutzer mit einer kleinen Umfrage, also zum Beispiel in der YouTube-Community und unsere Instagram-User, nach komischen, krassen oder auch irgendwie generell ja ungewöhnlichen Klauseln in so Miet- und Arbeitsverträgen gefragt. Und ihr habt abgeliefert in der Finanztipp-Community. Das ist natürlich wichtig, das ist nur eine ganz kleine Umfrage in unserer Community. Das ist jetzt nicht repräsentativ, auch die Zahlen, die da rauskommen. Aber bevor wir in die Ergebnisse schauen, so Mietvertrag, Arbeitsvertrag sind auch für dich so klassische Finanztipp-Themen eigentlich.
Auf jeden Fall. Also wir haben dazu viele Ratgeber, viele Checklisten, viele Musterschreiben, die man als Mieter verwenden kann, wenn man zum Beispiel einen Mangel anzeigen will, oder die man auch als Arbeitnehmer verwenden kann, wenn man zum Beispiel Elternzeit nehmen möchte. Insofern, bei uns auf den Ratgebern findet man wirklich viele praktische, gute Hinweise.
Und das ist natürlich auch ein Angebot, das wir ausbauen wollen. Und wenn du uns dabei unterstützen willst, dann kannst du das auf jeden Fall tun, damit wir noch mehr Menschen helfen können, unser Angebot auch in diesem Bereich vergrößern können, indem du Finanztipp-Unterstützer wirst. Dann hilfst du uns, unser Angebot noch weiter zu verbessern und noch weiter zu vergrößern, gerade auch zu so Themen wie Mietvertrag und Arbeitsvertrag. Du hilfst damit vor allem anderen, aber du bekommst auch kleine Goodies. Zum Beispiel kannst du deine Fragen an Britta in den Finanztipp-Expertengesprächen stellen. Und wie du Unterstützer werden kannst, erfährst du ganz einfach mit einem Klick auf den Link unter unserem Podcast. Aber dann schauen wir schon mal auf die Ergebnisse. Britta kennt nämlich auch die Ergebnisse in Zahlen noch gar nicht. 32% von euch hatten schon mal eine komische Klausel in einem Mietvertrag von den Usern, die wir befragt haben. Aber, das fand ich ganz interessant, 89% haben trotzdem unterschrieben, ohne das zu kritisieren, ohne nachzufragen. Beim Arbeitsvertrag hatten 50% schon mal eine komische Klausel, also viel, viel mehr als beim Mietvertrag. Aber da haben nur 79% trotzdem unterschrieben und 14% haben die Klausel angesprochen, sie wurde aber nicht gestrichen, und 7% haben sie angesprochen und sie wurde gestrichen. Das finde ich irgendwie, würdest du sagen, das ist logisch, dass man sagt, beim Mietvertrag gibt es weniger komische Klauseln, aber man beschwert sich seltener?
Auf jeden Fall. Also weil letztendlich, wir beschweren uns dann nicht, wenn wir eine Wohnung suchen. Und wenn uns die Wohnung gut gefällt und der Preis stimmt, dann akzeptiere ich eine Klausel, die jetzt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen schrecklich ist oder krass ist oder so. Weil wir wissen irgendwie, wenn Klauseln sehr merkwürdig sind, dann sind sie vielleicht sogar unwirksam und dann sind sie einfach auch hinfällig. Das heißt, man hat nicht das große Problem. Beim Arbeitgeber ist das natürlich ganz anders. Mit dem habe ich eine ganz andere vertrauensvolle Zusammenarbeit, möglicherweise über Jahre. Und wenn da etwas zu Anfang nicht stimmt, dann kann das auch bedeuten, dass die Chemie nicht stimmt. Und deswegen ist man vielleicht bei dem Arbeitgeber dann gar nicht so richtig. Insofern, da hat man möglicherweise, wenn man auch mehrere Chancen hat oder mehrere Arbeitsangebote, tatsächlich durchaus auch die Möglichkeit, mit dem Arbeitgeber zu reden.
Also schon auch so ein bisschen, der Wohnungsmangel spielt quasi den Vermietern so ein bisschen in die Karten, aber der Fachkräftemangel den Arbeitgebern natürlich weniger, also im Fall von solchen Klauseln.
Ja, und dann ist es natürlich auch so, dass die Mietverträge, die sind, normalerweise sind es so Einheitsmietverträge, das sind Mietverträge, die jetzt auch schon durch Rechtsprechung korrigiert wurden, und also es gibt immer wieder Klauseln, die natürlich unwirksam sind, aber das macht dann nicht so viel, weil das schränkt einen eigentlich nicht so sehr ein als Mieter, sondern im Zweifel kann man dann, wenn es zu dem Punkt kommt, mit dem Vermieter darüber reden.
Und dann schauen wir mal auf die ersten Klauseln, die wir von euch bekommen haben. Wir haben eine kleine Auswahl rausgezogen, wir können leider gar nicht alle beantworten, und zwar legen wir mit den Mietverträgen los. Und die erste Klausel, die wir von einem Nutzer bekommen haben, war, dass die Nutzung von Dusche und Badewanne zwischen 23 und 6 Uhr untersagt ist.
Tja, das ist eine Hausordnung, nicht? Also grundsätzlich gehört das Duschen und Baden natürlich zum ganz normalen Gebrauch einer Wohnung. Das heißt, es darf der Vermieter nicht einschränken.
Also ich miete das, also darf ich es auch benutzen?
Absolut.
Um 3 Uhr nachts?
Absolut, absolut. Aber es sei denn, ja, es passiert Folgendes, dass nämlich sich Nachbarn beschweren, ja, oder sich ja, belästigt fühlen dadurch. Und deswegen hat der Vermieter vielleicht ein Problem. Und dann spricht er einen an und sagt, bitte unterlassen Sie das Duschen, das stört. Und dann hat man möglicherweise so eine Art Abmahnungsgrund, ne, weil man sich irgendwie nicht an die Hausordnung hält oder so. Grundsätzlich darf man es nicht verbieten. Man darf das auch machen, aber man darf es auch nicht übertreiben. Es gab einen ganz interessanten Fall von einem Chirurgen, der ist immer nachts nach Hause gekommen und hat dann irgendwie 2 Stunden geduscht. Und der Nachbar hat sich wirklich beschwert und da hat das Gericht gesagt, er darf duschen, aber keine 2 Stunden.
Okay, krass. Also man kann das einschränken, aber einfach so pauschal als Klausel geht halt nicht. Okay. Unsere zweite Klausel, wahrscheinlich ein beliebtes oder häufiges Problem, oh, ich weiß gar nicht, Sommer oder Winter, ich dachte jetzt zuerst im Sommer, aber auf jeden Fall sagt diese Klausel, keine Wäsche in der Wohnung trocknen.
Ja, also ganz abgesehen davon, ob das irgendwie schön aussieht, wenn man Wäsche in der Wohnung trocknet, das ist auch eine Klausel, die ist unwirksam, weil natürlich man kann in der Wohnung Wäsche trocknen. Anders mag das dann schon wieder sein, wenn es einen Wäscheboden gibt oder wenn es einen Wäschekeller gibt. Aber selbst dann kann der Vermieter einem nicht versagen, die Wäsche dort zu trocknen. Aber was hat man für ein Problem, wenn man sich nicht dran hält und dann möglicherweise was passiert? Es bildet sich Schimmel. Ja, weil natürlich ist eine Wohnung nicht unbedingt dafür ausgelegt, gerade in den Wintermonaten Wäsche zu trocknen, weil die Feuchtigkeit wird sehr hoch und das kann Schimmel heraufbeschwören. Und wenn dann man dann das Thema hat, ja, und sich nicht an die Klausel gehalten hat, dann hat man möglicherweise das Problem, dass der Vermieter sagt, man selbst ist dafür verantwortlich, dass die Wohnung schimmelt. Und dann hat man tatsächlich ein großes Thema. Also insofern, meistens hat das schon auch einen Hintergrund. Ja, vielleicht bildet sich Schimmel schneller als in anderer Wohnung, als in anderen Wohnungen. Insofern, da sollte man vielleicht den Vermieter einfach mal nachfragen, was der Hintergrund ist. Und ansonsten kann man das natürlich trotzdem machen.
Ist auf jeden Fall, also ist natürlich logisch, aber prinzipiell muss man sich jetzt deswegen keine Sorgen machen. Also wenn das jetzt da drin steht und ich hänge Wäsche in der Wohnung auf, dann kann mein Vermieter mich jetzt nicht deswegen kündigen.
Nein, auf keinen Fall. Wie gesagt, man kann nur anschließend vielleicht ein Problem haben, wenn Schimmel auftaucht und man sich deshalb irgendwie etwas zu Schulden hat kommen lassen. Ne?
Dann unsere nächste Klausel, ein Zwang, dass der Mieter eine Hausrat- und eine Haftpflichtversicherung hat.
Das ist tatsächlich auch unzulässig. Ja, man kann als Vermieter den Mieter nicht dazu zwingen, eine Versicherung abzuschließen. Das wäre ja auch irgendwie schön für die Versicherungswirtschaft, ne? Und wenn man sich die beiden Versicherungen anguckt, dann muss man sagen, eine Hausratsversicherung braucht wirklich auch nicht jeder, es sei denn, er hat einen einigermaßen teuren Hausrat.
Da gilt doch auch sowieso, also die Hausratversicherung, die versichert ja, also mein Hausrat, wenn ich jetzt sage, ich würde meine Wohnung umkippen. Und alles, was dann rausfallen kann, ist ja mein Hausrat.
Richtig.
Das heißt, die versichert ja nur Sachen, die meinem Vermieter gar nicht gehören, sondern mir.
Genau.
Okay.
Genau so ist es. Genau so ist es. Und insofern, also aber der Hausrat, wie gesagt, der lohnt sich ja sowieso nur, wenn man tatsächlich ein bisschen was Wertvolleres hat. Aber eine Haftpflichtversicherung macht schon Sinn. Also man muss sich jetzt nicht zwingen lassen vom Vermieter. Aber
genau, ist ja eine sinnvolle, also man sollte absolut sich auch gar nicht zwingen lassen vom
genau,
Vermieter.
Genau, genau. Also er kann einen nicht zwingen, aber eine Haftpflichtversicherung sollte trotzdem natürlich jeder haben. Ganz wichtig, ja, weil das kann immer mal passieren, dass man irgendwie was, dass man einen Schaden verursacht an der Wohnung des Vermieters und dafür irgendwie Schadensersatz zahlen muss. Und wenn die Haftpflichtversicherung das übernimmt, ist das umso besser.
Dann kommt eine krasse Studentenklausel als nächstes. Und zwar, sollte der Mietvertrag nicht mit einer Frist von 3 Monaten zu Semesterbeginn gekündigt werden, verlängert er sich automatisch um ein halbes Jahr, also ein Semester. Es ging dabei um ein WG-Zimmer, das ausschließlich an Studierende vermietet wurde. Erlaubt oder nicht erlaubt?
Ja, das ist leider auch nicht erlaubt. Ja, also ich verstehe den Vermieter schon auch, aber das geht so nicht, weil also ich kann einen Mietvertrag zeitlich befristen. Also aber dafür brauche ich immer einen Grund, ja. Und der Grund ist zum Beispiel, das muss anschließend renoviert werden, das Zimmer, oder ich habe Eigenbedarf, oder noch, oder es ist eine Hausmeisterwohnung oder sowas, ja. Ansonsten gibt es keine weiteren Gründe, weshalb man eigentlich etwas befristen dürfte. Und wenn jemand, man kann nicht einfach sagen, du kannst nur für ein Semester jetzt hier wohnen, dann wäre es nur ein vorübergehender Gebrauch und dann das mit einer Verlängerungsoption verbinden. Ja, also das wäre ja so, als ob man irgendwie wie ein Abo abschließt, ne, was sich dann immer wieder verlängert. Was passiert dann nämlich? Weil der Mieter wird in seinen Rechten eingeschränkt, diese Wohnung zu kündigen, und zwar mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten. Und dieses Recht wird umgangen durch diese Verlängerungsoption, und das ist nicht zulässig. Ja, also der Mieter wird in seinen Rechten eingeschränkt, jeder Studierende, und deswegen wäre so eine Verlängerungsoption hier unzulässig. Der Mieter könnte ganz normal kündigen mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten.
Was würdest du da dann machen, trotzdem unterschreiben und kündigen, wann du möchtest, weil du im Zweifelsfall im Recht wärst, oder?
Das kommt ein bisschen auf das Zimmer an. Also meistens Vermieter, die solche Klauseln reinschreiben, ja, mit denen es vielleicht auch ansonsten nicht so gut Kirschen essen, ja. Wenn man noch ein anderes Zimmer hat, was vergleichbar ist, dann lieber das andere Zimmer nehmen. Ansonsten, wenn man ansonsten auf der Straße steht, dann nimmt man das und kündigt im Zweifel mit einer ganz normalen Kündigungsfrist.
Okay. Das ist ja auch so ein bisschen, das war unsere letzte Mietvertragsklausel. Wir haben gleich noch unsere Arbeitsvertragsklauseln. Wenn man so einen Mietvertrag vorgelegt bekommt, das ist ja als Mieter so eine bisschen seltsame Situation, weil man ist ja, also der Vermieter ist schon krass am längeren Hebel, also vor allem in diesem Auswahlprozess. Aber ist es nicht generell so, dass das einfach allgemeine Geschäftsbedingungen sind? Also da kann jetzt erstmal drinstehen, was es will, aber das heißt ja gar nicht, dass das zwingend gültig ist, wenn es drauf ankommt.
Richtig. Also Mietverträge sind im Regelfall allgemeine Geschäftsbedingungen. Das bedeutet immer, der eine diktiert sozusagen den Vertrag dem Schwächeren, also hier der Vermieter, dem Mieter oder die Vermieterin, der Mieterin. So. Der Gesetzgeber hat dieses Ungleichgewicht ausgeglichen, indem er gesagt hat, wir überprüfen, ob die Klauseln überraschend sind, ob sie transparent sind oder ob sie fair und angemessen sind. Das heißt, es gibt allgemeine Geschäftsbedingungen, aber die werden tatsächlich gerichtlich kontrolliert und korrigiert möglicherweise auch, sodass wir hier eine Korrektur haben, sodass der Vertrag dann doch im Ergebnis fair sein sollte. Aber es ist richtig, es sind allgemeine Geschäftsbedingungen, man kann dort nicht verhandeln. Manchmal gibt es in Mietverträgen so letzte Absätze, da steht drin sonstige Vereinbarungen. Und da steht dann manchmal drin, dass man irgendwas übernimmt, irgendwie an die Einbauküche oder wie auch immer. Das ist dann eine individuelle Vereinbarung. Ja?
Okay.
Aber das macht den gesamten Mietvertrag nicht zu einem individuell ausgehandelten Vertrag. Das ist es nicht. Wir haben immer ein Über-Unterordnungsverhältnis und damit haben wir auch immer eine AGB-Kontrolle. Das heißt eine Kontrolle dieser Klauseln.
Das heißt ja dann auch eigentlich, das sind ja oft auch so vorformulierte Muster von irgendwelchen, ja, Vermieter, so Vereinigungen oder eben Vereinen, denen die teilweise auch sind. Das heißt aber auch, so unzulässige Klauseln, die da drin sind, auch wenn es so ein Vordruck ist, die muss ich einfach nicht beachten, weil sie nicht gelten am Ende des Tages.
Genau so ist das. Also eine unwirksame Klausel, darauf muss ich den Vermieter nicht hinweisen und sagen, diese Klausel ist unwirksam, lass sie uns bitte streichen, weil sie gilt ohnehin nicht.
Ja.
Ja? Deswegen kann ich mir das Gespräch sparen, sondern ich weiß als aufgeklärter Mieter, das ist eine Klausel, die ist eh unwirksam, deswegen beschäftige ich mich damit.
Also dann auch quasi, wenn man sagt, oh, ich will es mir da jetzt nicht verderben am Anfang, du musst quasi gar kein Theater machen, sage ich jetzt
genau
mal, oder
so.
Gar nicht das Gespräch, sondern einfach unterschreiben und für dich einfach wissen, im Zweifelsfall ist das
richtig, genau so. Man sollte sogar das Gespräch wirklich nicht suchen mit dem Vermieter an der Stelle, weil der weiß dann, oh Gott, das ist ein Querulant.
Also du würdest also immer sagen, ja, einfach unterschreiben.
Und wenn es hart auf hart kommt, dann kann man sagen, das ist ohnehin nicht wirksam.
Ist ja auch, wenn man sich die ergoogelt, kommt es ja auch ganz oft schon dann bei den Ergebnissen. Also ja. Zum Beispiel bei uns in den Ratgebern oder auch die Verbraucherzentrale, die sagt, diese Formulierung ist ungültig oder alle diese Klauseln sind unwirksam.
Genau.
Und unwirksam heißt dann für jeden Normalo einfach immer ungültig am Ende.
Genau, es gilt einfach nicht. Ja, es gilt einfach nicht. Man muss sich nicht daran halten, an diese Klausel.
Dann schauen wir doch mal weiter zu den Arbeitsverträgen. Dem Thema, bei dem die Leute eher nochmal das Gespräch mit der Firma suchen. Das hat mich jetzt nicht überrascht, aber ich fand es doch interessant, dass es in der Umfrage so spürbar war zwischen beiden, dass es diesen Unterschied gab. Und die erste Klausel, die wir bekommen haben, ist, bei einem Abbruch der Berufsausbildung oder dem Lizenzerwerb, also ich vermute mal, es geht um jemanden, der vielleicht Pilot ist oder was auch immer, eine Strafzahlung von 30.000 Euro plus an die Firma.
Ja, also dazu ist Folgendes zu sagen. Also ich weiß natürlich jetzt nicht genau, was das für eine Berufsausbildung ist, aber es gibt ein Berufsbildungsgesetz und da steht in Paragraph 12 sehr, sehr klar, wenn eine Ausbildung oder der Abbruch einer Ausbildung an eine Strafzahlung oder eine Schadensersatzzahlung geknüpft ist, dann ist es nichtig. Null und nichtig. Gilt einfach nicht, ja. Etwas anderes kann sein, wenn, sagen wir mal, eine Firma eine Fortbildung zahlt oder sehr hohe Fortbildungskosten übernimmt und dann will der Arbeitgeber im Regelfall gerne den Arbeitnehmer binden über eine gewisse Dauer und sagen, okay, du musst sie fertig machen und wenn du sie nicht fertig machst, dann zahlst du mir einen Anteil zurück, wie auch immer. Auch diese Fortbildungsklauseln sind oft nicht wirksam. Grundsätzlich kann das ein Arbeitgeber aber vereinbaren. Dazu muss er aber das verhältnismäßig ausgestalten. Aber generell so eine Klausel, dass man sagt, wenn du jetzt diese Ausbildung abbrichst, zahlst du 30.000 Euro. Das würde tatsächlich den Auszubildenden auch so stark in seiner Berufsausübungsfreiheit, die ist ja grundgesetzlich geschützt, einschränken, dass das nicht zu akzeptieren hat.
Also da würdest du es auch im Zweifelsfall drauf ankommen lassen. Absolut. Oder sich mal also beraten lassen.
Auch vor allen Dingen bei der Summe, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, dann sollte man sich eine gute Arbeitsrechtskanzlei suchen und das da durchfechten. Also da würde ich keine 30.000 Euro zahlen in diesem Fall.
Okay. Wir haben auch zwei Klauseln speziell zum Thema Arbeitszeit bekommen. Das ist, glaube ich, auch ein sehr beliebtes Streitthema. Und die erste ist, meine Arbeitszeit ging von Ladenöffnung bis Ladenschluss. Soweit erstmal logisch. Im Arbeitsvertrag stand, dass 15 Minuten davor und 15 Minuten danach nicht als Überstunden zählen. Ich bin mir sicher, dass das unzulässig ist, hat unsere Userin oder unser User geschrieben. Ist das unzulässig?
Da hat die Userin oder der User recht. Ja, das ist nicht zulässig, weil es gibt Vor- und Nachbereitungszeiten und die gehören selbstverständlich dazu. Also in dem Moment, in dem der Laden noch nicht geöffnet ist, muss man vielleicht noch was vorbereiten. Das ist natürlich Arbeitszeit. Wieso sollte das keine Arbeitszeit sein? Also insofern, das geht nicht, dass man sowas hineinschreibt. Also die Vor- und Nachbereitungszeiten kann man nicht einfach ausschließen und damit natürlich dann auch nicht vergüten als Arbeitgeber. Das geht nicht.
Ja.
Ja.
Dann auch einfach unterschreiben und ignorieren oder...
Ja, das ist natürlich eine Frage, also weil also letztlich wird das ja sofort relevant, ja, weil man wird sofort irgendwie eigentlich Überstunden aufbauen und eigentlich muss man, also bei diesem Punkt würde ich vielleicht sogar mit dem Arbeitgeber sprechen und sagen, also diese 15 Minuten vor und danach, das ist, wir können über Pausen oder alles Mögliche reden, aber das ist Arbeitszeit, wenn ich da vorher da sein muss. Vielleicht würde ich das sogar ansprechen. Weil ansonsten bildet sich da dieser Überstundenüberhang und man muss das immer mitnotieren. Und ob man das dann am Ende tatsächlich bekommt von dem Arbeitgeber, ist wahrscheinlich nicht so einfach, das durchzusetzen.
Dann lieber von vornherein klären.
Also da würde ich das tatsächlich versuchen zu klären. Auch durchaus vielleicht, da kann man ja vielleicht auch mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen und sagen, wie seht ihr das? Wollen wir das mal insgesamt ansprechen? Weil das betrifft wahrscheinlich nicht nur eine Person.
Man könnte ja zum Beispiel auch sagen, im Gegenzug machen wir irgendwann tagsüber eine halbe Stunde Pause und dann sind wir trotzdem auf 8 Stunden oder so.
Genau so, genau. Da muss man einfach andere Lösungen finden an der Stelle.
Ja.
Ja.
Unsere nächste Rückmeldung, die ist tatsächlich relativ krass. Das sind quasi drei Klauseln in einer. Mhm. Also zuerst mal, Reisezeiten sind keine Arbeitszeit.
Mhm.
Ich darf nicht über meine Kompensationen mit Kollegen sprechen.
Mhm.
Und eine Zusatzvereinbarung besagt, dass ich meinem Arbeitgeber jederzeit Zutritt zur Wohnung gewähren muss.
Das klingt jetzt alles ziemlich schaurig, ne? Also Reisezeiten sind keine Arbeitszeit. So in dieser Pauschalität ist es auch wahrscheinlich nicht zulässig, ja? Grundsätzlich können Reisezeiten Arbeitszeiten sein, wenn der Arbeitgeber sagt, du reist jetzt für mich von A nach B. Ja, dann ist das eine Dienstreise und dann ist das Arbeitszeit. Wenn ich jetzt allerdings da mit dem Zug fahre und mich erholen kann und mich ausruhen kann, dann ist das keine Arbeitszeit. Ja? Wenn ich allerdings mit dem Auto fahren muss, warum auch immer, weil der Arbeitgeber das möchte, dann ist es Arbeitszeit.
Oder ich einen Firmenwagen habe.
Oder
quasi.
Firmenwagen habe, dann ist es Arbeitszeit. Das heißt, dieses Reisezeitenthema, es gibt irgendwie im Gesetz keine klare Regelung dazu, die sollte man tatsächlich ansprechen und überlegen, wie man die löst mit dem Arbeitgeber zusammen. Dieses pauschale Reisezeiten sind keine Arbeitszeit, wird so nicht wirksam sein.
Ich kannte nämlich auch immer so als Faustregel, dass man sagt, es ist im ICE ist Reisezeit Arbeitszeit, wenn ich arbeite.
Ja,
aber also, wenn ich mir irgendwas mitnehme, das ich erledigen kann, dann ist es quasi Arbeitszeit, aber wenn ich aus dem Fenster schaue oder was auch immer, dann nicht.
Genau, aber das muss man mit dem Arbeitgeber regeln. Der Arbeitgeber könnte auch sagen, wenn du mit dem Zug fährst, kann ich nicht überprüfen, ob du arbeitest oder nicht. Ja, du kannst dich da auch erholen, deswegen zahle ich das nicht.
Ja,
das könnte er auch sagen. Also insofern, da muss man auch tatsächlich am besten verbindliche Regelungen im Unternehmen beim Arbeitgeber festlegen und sagen, wie machen wir das eigentlich mit den Dienstreisen? Ja.
Ja.
Genau.
Nicht über Kompensationen mit Kollegen sprechen?
Ja,
erlaubt, nicht erlaubt?
Ja, das kann ein Arbeitgeber nicht verhindern, dass wir zum Beispiel uns über unser Gehalt unterhalten. Das ist auch korrekt. Das dient ja auch der Transparenz, dass Arbeitnehmer sich irgendwie austauschen. Interessanterweise machen das Arbeitnehmer natürlich auch ganz selten oder fast nicht. Aber verbieten darf es der Arbeitgeber nicht. Das ist ganz klar. Das wäre unzulässig. Und die dritte Klausel, der Zutritt zur Wohnung, ja gut, also selbst wenn man Homeoffice hat und wenn man super geheime Dokumente vielleicht daheim hat und der Arbeitgeber überprüfen will, ob man hier Sicherheitsanforderungen erfüllt, dann hat er nicht jederzeit Zutritt zur Wohnung, sondern das ist natürlich geschützt, die Wohnung ist ein geschützter Bereich, auch durchs Grundgesetz geschützt.
Es darf ja nicht mal die Polizei einfach bei mir
sein. Genau. Und insofern geht das natürlich nicht. Aber er kann natürlich tatsächlich sagen, ich möchte das besichtigen, ich möchte mir anschauen, wie du zu Hause arbeitest.
Dann könnte ich quasi immer noch Nein sagen, theoretisch?
Ja, das ist dann auch wieder so eine Frage. Ja, also man muss die Zeit absprechen, das muss ein Ort, also eine Arbeitszeit sein und dann muss man das schon irgendwie ihm auch erlauben.
Okay.
Ja?
Aber ist jetzt schon ein bisschen absurd, die Klausel.
Ja, eigentlich ja. Ja. Also ich habe das so noch nicht gelesen im Arbeitsvertrag und ich habe schon viele gelesen.
Ja, ist auch komisch. Also es will ja auch jetzt niemand so ungefragt den Chef oder die Chefin vor der Tür stehen haben.
Nicht
auf
unbedingt.
Einmal. Also
nicht unbedingt. Nee.
Wir haben noch zwei finale Klauseln. Mein ehemaliger Chef hat mir quasi in Klammern grundlos verboten, mich ehrenamtlich politisch zu engagieren. Ich denke, das wäre haltlos gewesen, also einfach Unterschrift drunter.
Ja, genau. Also es gibt Klauseln in Arbeitsverträgen, da versuchen Arbeitgeber die Nebentätigkeit einzudämmen und zu sagen, du musst deine ganze Arbeitskraft für deinen Job und für den Arbeitgeber aufwenden. Soweit, so gut. Nebentätigkeiten sind deshalb anzuzeigen. Ja, also wenn du noch irgendwie nebenher was machst, dann muss ich gucken, hast du vielleicht ein Arbeitszeitenproblem oder ja, verwendest du zu viel Zeit für andere Dinge. Bei der ehrenamtlichen Tätigkeit, ja, das kann der Arbeitgeber nicht verbieten. Ganz im Gegenteil, das ist ja gesellschaftlich auch erwünscht, ja, das wird ja auch steuerlich gefördert und so weiter. Da kann der Arbeitgeber nicht sagen, dass er das nicht möchte, beziehungsweise dass er das verbietet. Das geht nicht.
Also ist jetzt quasi auch egal, ob ich Kreisliga-Fußball spiele oder ehrenamtlich im Gemeinderat sitze, das kann mir mein Arbeitgeber nicht verbieten.
Also wenn du jetzt Trainer bist in der Fußballmannschaft, ja, und deswegen bei deinem Arbeitgeber arbeitest und dann nebenher noch ehrenamtlich Kreisliga-Trainer bist, das vielleicht sogar schon.
Aber
ja, vielleicht kommt das in den Konflikt.
Konflikt.
Da hattest du einen Interessenkonflikt. Ja, aber ansonsten nicht.
Ja.
Ja. Genau.
Okay. Und wir haben uns eine krasse zum Schluss aufgehoben.
Mhm.
Die sofortige fristlose Entlassung bei Verlust des Führerscheins, in Klammern, ich bin nicht im Außendienst tätig.
Ja, also das ist kurios. Im Arbeitsvertrag selbst darf das natürlich eigentlich, oder steht das normalerweise auch nicht. Da steht nur drin, dass der Führerschein sozusagen die Voraussetzung ist dafür, dass man diese Tätigkeit ausübt. Ja klar, wenn ich Busfahrerin bin, dann brauche ich auch einen Busfahrerin-Führerschein. Ja, sonst kann ich nicht arbeiten. Das ist logisch. Und wenn ich den Führerschein verliere, warum auch immer, ja, dann kann ich meine Arbeitsleistung nicht mehr anbieten. Klar. Damit hat der Arbeitgeber auch das Recht zu sagen, das geht so nicht. Wenn jemand nicht im Außendienst tätig ist, also wenn sozusagen dieser Führerschein haben nicht wesentlich ist für den Arbeitsplatz, ja, dann wäre wahrscheinlich eine sofortige fristlose Entlassung nicht zulässig. So, aber bei jemandem, der Berufskraftfahrer ist oder der Fahrlehrer ist, also wo das einfach unabdingbar ist, dann kann natürlich hier eine Kündigung im Raum stehen. Aber das steht normalerweise nicht im Arbeitsvertrag, sondern das kommt dann später, dass halt der Arbeitgeber kündigt an der Stelle.
Okay, aber ist dann auch erstmal unwirksam wahrscheinlich?
Ja, genau.
Vor allem, wenn es nicht relevant ist für das, was immer im Arbeitsvertrag
steht. Und dann würde, also der Fall würde dann so gehen, also was weiß ich, es passiert das Schlimme, der verliert den Führerschein und dann muss man sich dagegen gerichtlich wehren mit einer Kündigungsschutzklage und vorm Arbeitsgericht, und die würden dann sozusagen überprüfen, ob diese Kündigung gerechtfertigt ist und und da ist relevant halt, ob dieser Führerschein für die Arbeit unabdingbar ist.
In dem Fall, was ich mir nur auch gedacht habe, was ja nochmal so dazukommt, erstmal ist es ja für meinen Arbeitgeber wahnsinnig schwer zu erfahren, ob ich meinen Führerschein verloren habe, wenn ich ihn nicht brauche, also wenn ich hinterm Schreibtisch arbeite. Und er kann ja auch dann von mir schlecht verlangen, dass ich ihn vorlege. Also es ist ja, ich vermute mal, okay, wenn ein Taxiunternehmer sich regelmäßig die Führerscheine von seinen Taxifahrern vorlegen lässt, damit du weißt, dass die den nicht verloren haben.
Absolut.
Aber ich kann ja schlecht von meinen Büroangestellten verlangen, dass sie mir ihre Führerscheine vorlegen.
Nee, das natürlich nicht. Aber immer dann, wenn jemand tatsächlich dieses Auto regelmäßig nutzt und auch wegen des Führerscheins vielleicht diesen Job auch bekommen hat, dann ist das auch eine Nebenpflicht des Arbeitnehmers zu sagen, dass er den Führerschein verloren hat, dass er diese Tätigkeit nicht mehr ausüben kann. Ja. Also das wäre schon auch eine Nebenpflicht. Aber wenn man einen Bürojob hat und irgendwie mal abgefragt wurde, ob man einen Führerschein hat, dann muss man darüber den Arbeitgeber nicht informieren.
Okay.
Das ist richtig.
Das ist auch so ein bisschen, ich habe natürlich überlegt, was kann man so allgemein mitnehmen. Mhm. Und einer der ersten Punkte, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, was ich tatsächlich gar nicht so beherzigt habe bisher, exakt auf die Stellenbeschreibungen zu schauen.
Mhm.
Also eben wie bei so einem Fall mit dem Führerschein, weil das wird ja zum Beispiel wichtig, wenn mein Arbeitgeber mich versetzen möchte, dann kann ich ja sagen, naja, aber Moment, das passt ja gar nicht zu meiner Stellenbeschreibung. Also gut durchlesen lohnt sich?
Das sowieso. Die Stellenbeschreibung ist tatsächlich relativ wichtig, aber es nutzt dann auch nichts, wenn eine große Versetzungsklausel im Arbeitsvertrag drin steht. Ja, also da ist die Stellenbeschreibung an sich, also das, was in der Ausschreibung steht, nicht so relevant wie das, was im Vertrag steht. Also klassische Beispiel, man wird als Sachbearbeiter eingestellt und hat eine große Versetzungsklausel, dann ist das nicht so relevant, was dann in der Stellenausschreibung stand, sondern das, okay, was im Arbeitsvertrag steht. Deswegen sollte man als Arbeitnehmer darauf achten, dass die Stelle möglichst konkret beschrieben wird. Genau.
Okay. Und auch bei Arbeitsverträgen gilt wahrscheinlich, es ist auch so ein AGB-Vertrag, also eine Seite wirft mir den hin und da sind unwirksame Klauseln drin und die können mir aber auch erstmal legal sein.
Richtig, ganz richtig. Also der Klassiker ist diese pauschale Überstundenabgeltung. Ich weiß nicht, haben irgendwie wahrscheinlich schon viele mitbekommen. Das ist eine Klausel, die hat das Bundesarbeitsgericht einfach für unwirksam erklärt.
Also da steht dann drin, Überstunden sind pauschal mit dem Monatslohn
abgegolten. Oder Ende. Und das ist unwirksam und darüber braucht man aber auch mit dem Arbeitgeber nicht diskutieren im Vorfeld, sondern die ist halt einfach nicht wirksam, diese Klausel. Dann passt es.
Und dann trotzdem einfach unterschreiben und wahrscheinlich im Zweifelsfall, ich habe natürlich in unseren Ratgeber geschaut, im Zweifelsfall, wir haben ja einen Musterarbeitsvertrag, im Zweifelsfall einfach mit dem vergleichen, was quasi drinsteht und was nicht.
Ja, wir haben irgendwie einen relativ arbeitnehmerfreundlichen Vertrag mal unseren Leserinnen und Lesern zur Verfügung gestellt, in dem man sehen kann, wie ist es denn eigentlich, wenn es ganz schön läuft so für den Arbeitnehmer? Und den kann man mal daneben legen, neben den Vertrag, den man selbst hat. Und dann sieht man eigentlich schon, wo Unterschiede sind. Und einfach nur für die eigene Einschätzung ist das halt wichtig zu wissen, ist das jetzt ein arbeitnehmerfreundlicher Vertrag oder eher nicht?
Was wahrscheinlich auch vielleicht ein Kriterium wäre, wenn man jetzt zwei Joboptionen hat oder so. Würdest du sagen, dass man aus den Verträgen manchmal auch so ein bisschen was über die Firmen rauslesen kann im Vergleich?
Ehrlicherweise nein. Ich glaube das nicht. Also es ist manchmal so, dass ein Unternehmen rechtlich beraten wird von einer Arbeitsrechtskanzlei und dann entwickeln die einen Arbeitsvertrag, der vollkommen überdimensioniert ist für die Arbeitnehmer oder für das Unternehmen. Und da der jetzt gezahlt wurde, dieser Arbeitsvertrag, ja, wird er immer wieder verwendet und eigentlich passt es nicht. Das ist wie mit Kanonen auf Spatzen schießen sozusagen. Das habe ich schon oft gesehen, dass man denkt, meine Güte, warum muss jetzt dieser Mitarbeiter 30 Seiten Arbeitsvertrag unterschreiben? Daraus kann ich aber nicht entnehmen, dass der Arbeitgeber ein schlechter Arbeitgeber ist. Ja, sondern also möglicherweise hat er das einfach outgesourced und deswegen ist ihm dieser Vertrag an sich nicht so wichtig. Er will halt nur keine Risiken haben. Deswegen muss es kein schlechter Arbeitgeber sein. Also ich würde nicht sagen, je schrecklicher der Arbeitsvertrag ist, desto schrecklicher ist der Arbeitgeber. Umgekehrt auch nicht. Ja, also, sondern das ist einfach, wie ein Unternehmen mit seinen Verträgen sozusagen umgeht, glaube ich. Das ist unternehmensspezifisch tatsächlich.
Okay. Ja. Dann aber auf jeden Fall im Zweifelsfall in den Finanzberater schauen und dir da Tipps geben lassen. Vielen Dank dir, Britta, für deine Einschätzungen. Gerne. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, lieber Nutzer, fürs Einsenden der Einschätzungen und der Klauseln aus euren Arbeitsverträgen. Und wir hoffen, die Folge hat dir gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.